Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Während wir gleich das Heilige Abendmahl miteinander feiern wollen, liegt es für Jesus und seine Jünger bereits zurück. Jesus hatte von einem neuen Bund gesprochen zwischen Gott und den Menschen. Und das klang hoffnungsvoll. Aber er sprach auch von der Hingabe seines Lebens. Und das bedeutete doch, Jesus wird bald sterben. Einer seiner engsten Freunde wird ihn verraten. Da sagt Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wow, denke ich. Was für eine Ansage. Solche Menschen braucht es. Menschen, die nicht nur Sonntagsreden halten von Liebe und Treue, von Verlässlichkeit und echtem Mitleid. Menschen, die wirklich mitgehen und wirklich mitleiden. Petrus würde ich ihm gerne zurufen. Petrus, das ist genau das, was Jesus jetzt braucht. Einen treuen Freund wie dich. Und wenige Momente später beginnt die Geschichte, die uns heute Abend als Predigttext zugerufen wird. Da steht in Lukas 22, ab Vers 39. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg, also hinaus aus der Stadt Jerusalem an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Oder in Versuchung. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er, Jesus, rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Abend. Du weißt, was uns so beschäftigt, was uns anficht und versucht. Zeig uns, Herr, wie du uns heraushilfst. Amen. Ja, es soll um Versuchung gehen heute Abend, so habe ich diese Predigt überschrieben. Von Versuchung ist ausdrücklich in dieser Geschichte bei den Jüngern die Rede, aber auch bei Jesus geht es genau um das in dieser Etappe seines Passionsweges. Versuchung vorweg, noch ein kurzes Wort zu diesem Begriff. Da, wo wir hier Versuchung stehen haben, steht in anderen Übersetzungen Anfechtung. Das griechische Wort, das dahinter steht, das so übersetzt wird, das kann ganz neutral Prüfung meinen. Also wenn etwas geprüft wird, ob es echt ist, geprüft wird, wer denn sich dahinter befindet, hinter einer Maske oder so. In unserem Zusammenhang ist klar, wenn hier von Prüfung die Rede ist, geht es um eine Glaubensprüfung. Ist das eigentlich echt, was du so glaubst? Oder ist das nur eine religiöse Fassade? Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt. Ist mein Glaube eigentlich echt? Oder passe ich mich einfach nur an, den anderen? Mache ich so weiter, was ich irgendwann mal vielleicht früher so wirklich geglaubt habe, aber was schon lange nicht mehr mein Leben prägt? Ist mein Glaube eigentlich echt und lebendig? Eine solche Prüfung, eine solche Selbstprüfung kann hilfreich sein, weil man neu nachfragt, wie Glaube geht, weil neues Vertrauen zu Jesus reifen kann. Und das Ergebnis einer solchen Prüfung wäre dann neuer Glaube, vertiefter Glaube. Aber wenn es in unserem Bericht aus dem Lukas-Evangelium um die Prüfung von Jesus und seinen Jüngern geht, dann geht es nicht um die Vertiefung ihres Vertrauens, sondern dann geht es darum, dass sie aussteigen sollen. Um den Ausstieg der Jünger aus der Nachfolge von Jesus geht es. Was habt ihr da eigentlich für einen seltsamen Heiligen? Zwischendrin bei all den Wundern und Heilungen, da glaubtet ihr euch im siebten Himmel, so kurz vor dem Durchbruch von Gottes Herrlichkeit auf der Erde. Aber jetzt? Jetzt geht es ums Leiden und Sterben. Erst von Jesus und wetten, danach seid ihr auch dran. Ganz ehrlich, ihr habt auf die falsche Karte gesetzt. Jesus bringt keine Erlösung, sondern Verderben. Kein Segen von Gott, sondern Fluch über euer Leben. Gebt's auf. Gebt diesen Jesus auf. Rettet wenigstens euer eigenes Leben. Und das ist keine Glaubensprüfung mehr, sondern eine Versuchung. Da versucht einer nicht, meinen Glauben zu stärken, dass er echt wird, sondern meinen Glauben zu vernichten. Mein Vertrauen zu Jesus zu zerstören. In solchen Fällen sprechen wir im Deutschen von Versuchung. Und das ist da am Ende eine teuflische Idee. Kein harmloses Schokoladenstück wie die Liederversuchung aus der Werbung. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Zweifel, die sich festsetzen. Lebenserfahrungen, die Sie nicht mehr mit Ihrem bisherigen Glauben an Gott in Verbindung bringen können. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem alten Mann. Ich glaube, wir waren uns gar nicht so unsympathisch. Aber als Pfarrer steht man eben für Kirche und Glaube. Und damit hatte dieser Mann längst abgeschlossen. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich mich mit so einem schlichten Satz, damit habe ich nichts mehr zu tun, nicht zufrieden gebe, ich habe nachgefragt. Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, meinen Glauben an den lieben Gott habe ich im Krieg verloren. Er war wohl irgendwo an der Ostfront in diesem verbrecherischen Menschenschlachten des Zweiten Weltkriegs. Und wer wollte ihm das verdenken? Wo ist denn in solch einer menschengemachten Hölle noch etwas vom lieben Gott zu sehen? Da hat es seinen Kinderglauben an den lieben Gott zerrissen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er damit wirklich den lebendigen Gott verlieren musste. Ob seine Vorstellung vom lieben Gott vielleicht ein falsches Gottesbild war. Denn wie ist denn der liebe Gott? So wie ein liebes Kind? Wie sind liebe Kinder? Immer brav und anständig. Und ganz besonders lieb sind sie, wenn sie tun, was ich will. Ah, sie haben aber ein liebes Kind. Ob Gott so sein sollte, der liebe Gott, der tut, was ich will und keiner Fliege etwas zuleide tut? Ich habe den lebendigen Gott anders kennengelernt. Und dazu gleich mehr. Aber, so will ich festhalten, es ist gar nicht so leicht festzustellen, ob eine Herausforderung meines Glaubens eine hilfreiche Prüfung ist. Ob das, was ich bis jetzt geglaubt habe, wirklich verlässlich ist. Ob ich vielleicht, wie das Bild vom lieben Gott, mir falsche Vorstellungen gemacht habe. Also eine Prüfung, ob es echt ist, um meinen Glauben zu vertiefen, oder ob die Zweifel, die sich melden, eine gefährliche Versuchung sind. Und vielleicht liegt es ja gar nicht in der Sache selbst, sondern in der Art, wie ich damit umgehe, mit den Fragen und Zweifeln, die kommen. Ich habe einen anderen Mann vor Augen. Er war gerade im Ruhestand angekommen. Ein erfolgreicher Handwerker, kleiner Betrieb, sehr solide, super gelaufen, das Geld hat funktioniert. Und jetzt kam er in den wohlverdienten Ruhestand. Und dann meldet sich nach kürzester Zeit ein Hirntumor bei ihm. Von jetzt auf gleich wird dieser Mann zum Pflegefall. Nichts mehr mit Kreuzfahrten und anderen Freunden, gut betuchter Rentner. Ich weiß gar nicht, was der vorgehabt hat. Ich weiß aber, er war froh, den Betrieb verkauft zu haben und jetzt das Geld zu haben und machen zu können, was er wollte. Und jetzt ist er ans Pflegebett gebunden und die Inkontinenz meldet sich und andere Mühsal eines schwer ledierten Lebens. Aber Aber er und seine Frau haben über diesem schweren Schicksal zum Glauben an den lebendigen Gott gefunden. Herausgerissen aus einem Lebensglück ohne Gott, mussten sie ihr Lebensfundament neu finden. Und sie haben dabei Jesus kennengelernt, den Retter aus Sünde, Not und Tod. Dieser Mann starb als schwerer Pflegefall, als wir im Umzug nach Gunzenhausen waren. Er durfte im Frieden mit Gott heimgehen. Er darf jetzt schauen, was er geglaubt hat. Und so könnte es sein, dass es gar nicht vorher klar ist, ob die Prüfung unseres Glaubens zum Guten oder zum Schlechten gemeint ist und dass wir es vielleicht gar nicht erkennen können, weil die Frage eher ist, wie gehen wir damit um? Und nicht einfach nur die Frage, was ist das, was da gerade sich meldet? Bei den Jüngern dort am Ölberg vor den Toren von Jerusalem, auf einem Grundstück, das die anderen Evangelisten Gethsemane nennen, dort steht die Prüfung noch bevor. Aber Jesus weiß, was auf sie zukommt. Und bevor er über seinen eigenen Lebensweg oder besser seinen Leidensweg ins Grübeln gerät, macht er sich erst einmal Sorgen über seine Jünger. Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Zweimal schärft es Jesus seinen Jüngern sogar ein. Betet. Und ich frage mich, ist das nicht ein eher zweifelhafter Rat? Da melden sich Zweifel an der Güte Gottes, an den guten Absichten eines Lebens mit Jesus. Und dann soll ich auch noch mit diesem Jesus reden? Gerade mit dem, dem ich nicht mehr so ganz traue? Ja, so sieht es Jesus. Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Damit euch die Zweifel und Anfragen eures Glaubens nicht von Gott wegführen, sondern damit sie euch zu ihm hinführen, tiefer hinein. Einen Moment mal überlegen Sie mit, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre doch nur, ich gehe auf Distanz. Ich stelle das Gespräch mit Jesus ein. Ich denke nur noch über ihn nach. Über meinen Glauben. Aber nicht mehr, ich rede nicht mehr mit ihm. Nach meiner Erfahrung ist das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen meist der Anfang vom Ende. Wenn es in einer Ehe kriselt und sich einer vom anderen distanziert, wenn sie nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch übereinander, dann gibt es kaum noch einen Weg zurück. Das Einzige, was eine Chance hat, ist tatsächlich miteinander zu reden, auch wenn es schwerfällt. Auch über Zweifel und Fragen zu reden, gerade darüber zu reden. Dann miteinander zu ringen, um gute Lösungen, um bessere Kommunikation, um eine gute Fürsorge für den anderen und für sich selbst. Und das ist im Glauben kaum anders. Betet, sagt Jesus. Bringt also eure Zweifel und eure Fragen, euer Unverständnis über Gottes Führungen, über die Katastrophe der Gefangenschaft, der Quälerei, der Hinrichtung von Jesus. Bringt diese Fragen zu Gott hin. Denn wenn Glaube eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung beschreibt, dann kann neues Vertrauen nur wachsen, wenn wir einmal ehrlich sind, also inklusive unserer Zweifel, und wenn wir, das ist das Zweite, mit Gott selber darüber reden und nicht nur mit anderen. Das sicher auch. Als Jesus diesen Rat seinen Jüngern gibt, praktizierte er es selbst. Er zieht sich zum Gebet zurück, zum Ringen mit seinem himmlischen Vater. Aber er bleibt in Hör- und Rufweite. Lukas sagt, ein Steinwurf weit weg. Jetzt weiß ich nicht, wie weit sie den Stein schmeißen konnten, aber die Botschaft ist wohl, es ist jetzt nicht unendlich weit weg, in Ruf- und Hörweite. Vielleicht darum, das frage ich mich, vielleicht darum, dass seine Jünger ihn hören können, wenn sie mit ihrem, nein, dass sie ihn rufen können, wenn sie mit ihrem Gebet nicht weiterkommen. Herr Jesus, hilf uns, wir können kaum noch beten. Wie sollen wir es denn machen? Das wäre die Rufweite. Oder dass sie hören können, wie Jesus selbst mit dem himmlischen Vater redet. sozusagen als Ermutigung, nun selbst zu beten. Aber das Ergebnis von Jesu Vorbild und Jesu Ermahnung ist ernüchternd. Die engsten Freunde von Jesus werden von ihrer Traurigkeit übermannt und schlafen ein. Kein Gebet, weder für sich selbst, noch für ihren mit seinem schweren Schicksal ringenden Herrn und Meister. Mitleiden und mitsterben wollte Petrus, jetzt kann er nicht mal mehr wach bleiben und beten. Die Dunkelheit, die über dem Tod von Jesus liegt, hat seine Jünger voll erwischt. Sie können ihm in keiner Weise beistehen. Jesus muss seinen letzten Weg ganz alleine gehen. Und sie selbst? War es das jetzt mit ihrem Glauben? Mit ihrem Vertrauen in Gottes Führung und Jesu Sendung? Wir ahnen schon, dass die Gebetslosigkeit in Gethsemane nur der Anfang einer schiefen Ebene ist. Die Jünger werden Jesus kurze Zeit später alle verlassen und Petrus, ihr Sprecher, wird Jesus gar verleugnen: Ich kenne diesen Jesus nicht. Da haben sie die vollendete Distanz. Nicht mehr beten können, hieß jetzt: Damit habe ich nichts mehr zu tun. Das ist das Ende ihres Vertrauens zu Jesus. Schlimmer geht's wohl nicht. Und wenn es dann doch später eine Fortsetzung gibt, die Bibelleser unter uns kennen die ja, eine Fortsetzung nicht nur für Petrus und seine Freunde, dann liegt es nicht an ihnen selber. Aber dazu gleich mehr. Jetzt müssen wir endlich einen näheren Blick auf Jesus werfen. Jesus, der weiß, was auf ihn zukommt. Schwerstes Leiden, ein grausamer Tod und dann auch noch persönlich unschuldig. Aber anders als seine Jünger, Jesus bringt seine Not vor Gott, zu seinem himmlischen Vater. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Der Kelch ist hier ein aus der Bibel stammendes Bild für ein äußerst bitteres Getränk, für schwerstes Leiden. Herr, ich will nicht leiden. Ich will nicht sterben. Wenn es möglich ist, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wäre es falsch, wenn wir hier von Angst bei Jesus reden? Von Todesangst? Lukas spricht von Agonie, vom Ringen mit dem Tod, von angstvollem Ringen. Und Lukas beschreibt, ich habe das Lexikon befragt, Lukas beschreibt eine Hemhidrose. Das ist eine medizinisch beschreibbare Erfahrung. Sie kann auch im Fall großer empfundener Angst, zum Beispiel Todesangst, dafür sorgen, dass das mit einem hohen inneren und äußeren Anspannung verbundene Platzen von Hautäderchen dazu führt, dass er zusammen mit Angstschweiß dann austritt. Hemhidrose, Angstschweiß bei Jesus. Die Äderchen platzen vor der inneren Anspannung. Er will nicht sterben. Dieser Jesus, der sich durch zahlreiche Wunder als Sohn Gottes erwiesen hat, dieser Jesus steigt in die tiefsten Tiefen des Menschseins herab, in schrecklichste Angst und dann in einen fürchterlichen Tod. Er wurde, so schreibt es der Hebräerbrief später, er wurde versucht wie wir. Die Mächte des Bösen haben nicht nur an seinen Jüngern gezerrt, sondern auch an Jesus. Und das ist ja das Großartige an ihm. Er ist kein verkleideter Harun al-Raschid, der als Herrscher von Bagdad unerkannt sich unter das gemeine Volk gemischt hat. Aber im Zweifelsfall hat er seine Verkleidung abgeworfen, um die erwischten Übeltäter zu bestrafen. Nein, Jesus spielt kein Spiel. Jesus tritt wirklich ganz an unsere Stelle. Darf ich es mal persönlich sagen, egal wie tief deine Not ist, deine Schmerzen, deine Ängste, deine Glaubenszweifel. Jesus versteht dich nicht nur, er hat sie selbst durchlitten. Er weiß, was du durchmachst. Er steht nicht göttlich daneben und gibt kluge Ratschläge. Nein, Jesus steigt zu dir in deine Grube der Verzweiflung mit hinein. Und er ringt mit dir. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Das ist kein zahmes Gebet, sondern eher ein Schrei. Und die Antwort des Vaters? Er will nicht. Er will den Leidenskelch nicht von Jesus wegnehmen. Jesus muss sterben, einsam und von allen verlassen. Jesus stirbt am Ende meinen Tod. Er stirbt auch für das jämmerliche Versagen seiner Jünger und für mein Versagen. Für die Verleugnung von Petrus und für meine Mutlosigkeit, mich zu Jesus stellen, wenn mal wieder über Gott und die Kirche hergezogen wird. Für mein Schweigen, wenn die Maßstäbe Gottes in unserer Gesellschaft mit Füßen getreten werden. Jesus hält dem Bösen stand und sagt sich nicht von Gottes Plänen los. Jesus gibt der Versuchung keinen Raum, weil er mitten in der größten Angst an Gottes Walten festhält. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So wird Jesus zu unserem Heiland, zu unserem Retter. So tritt er ganz an meine Stelle, in meine Angst, in meinen Tod, in Gottes Gerichtsurteil über meine alltägliche Gottlosigkeit und Gottvergessenheit und Verleugnung, meine Gebetsmüdigkeit. Das ist morgen am Karfreitag weiter zu bedenken. Aber es nimmt seinen Anfang im bedingungslosen Ja Jesu zu Gottes Retterwillen. Ihr Lieben, und das macht uns froh und gewiss, was auch kommen mag in deinem Leben, Jesus lässt dich nicht los. Petrus verspricht Jesus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet, weil er weiß, welche Versuchungen kommen. Aus eigener Kraft waren Petrus und die anderen Jünger längst am Ende. Aber durch die Sühnetat Jesu am Kreuz geht es weiter. Durch die Fürbitte Jesu sind wir gehalten, auch morgen noch. Selbst wenn die Versuchung mächtig wird, Jesus ist stärker. Und so dürfen wir getrost leben und irgendwann auch einmal getrost sterben.